Ja, also nochmal ein Dankeschön an die Bläser. Es war so richtige Fanfarenmusik. Der große Sieger. Darum soll es uns gehen. Ja, wer die Zeitung liest, weiß, was in der Welt passiert. Wer die Bibel liest, weiß, warum es geschieht. Und deshalb haben wir in den letzten zwei Tagen auch die Bibel gelesen. Wir haben gelesen von dem großen Jäger Nimrod. In seiner Person ist das Machtstreben der Menschen angelegt. Er repräsentiert eine Menschheit, die in Rebellion gegen Gott steht. Das sagt zumindest sein Name Nimrod. Und dann haben wir festgestellt, wie sich die Fußspuren seines Geistes, ja diese babylonischen Fußspuren, durch die Geschichte der Welt ziehen. Wir haben gestern von einem großen Verführer gehört. Eine Gestalt, eine Macht, die gegen Gott kämpft. Und der Schatten dieser widergöttlichen Gestalt fällt im Grunde auf jede Generation zu jeden Zeiten. Es gibt also immer wieder diesen Widersacher gegen Gott und gegen seine Gemeinde. Aber das ist eben nicht alles, was wir zu sagen haben. Wir wissen um den großen Sieger, um Jesus Christus. Und wer immer in der Offenbarung liest, sollte sich das vor Augen halten. Bei allen Gerichten und bei allen Katastrophen. Am Ende, es ist nicht nur Happy End, sondern der große Sieger Jesus Christus wird sein Reich aufrichten. Und es wird ihn niemand daran hindern können. Mit Kapitel 19 in der Offenbarung beginnt das große Finale. Oder dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Der große Sieger Jesus Christus. Ob Musik, Athleten, Fußballer, wenn es um Wettkämpfe geht, möchte jeder gern in das Finale kommen, gewinnen. Letztlich träumt jeder vom Finale. Das letzte Buch der Bibel ist nicht nur ein Traum, sondern dort wird wirklich das Ende realisiert. Es wird vollendet. Ich möchte uns den Bibeltext in Abschnitten lesen aus Offenbarung 19 unter einer klassischen Dreigliederung: die Finalgesänge, der Finalkampf und der Finalsieg. So möchte ich einmal diesen Text gliedern. Nehmen wir zunächst die Verse 1 bis 10, die Finalgesänge. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach: Halleluja! Die Rettung und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte, dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Und sie sprachen zum zweiten Mal: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron saß, und sprachen: Amen, Halleluja! Und eine Stimme ging aus von dem Thron: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar und wie eine Stimme großer Wasser und wie eine Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat seine Herrschaft angetreten. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir: Dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten. Und er sprach zu mir: Tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Unser Bibeltext hat mit einem Danach begonnen. Danach. Und dieses Danach in der Offenbarung zeigt immer einen Szenenwechsel. Die Bühne wird also umgebaut. Und alle gottlosen Mächte und Kräfte müssen die Weltbühne verlassen. Verlassen als Verlierer. Sie müssen abtreten. Ja, mehr noch, sie werden vernichtet. Das, was Johannes hier schon gesehen hat oder zu hören bekommt, diese Finalgesänge, es wird dann noch einmal ganz klar und deutlich formuliert, wer der Sieger ist. Aber das erleben wir ja auch. Wo gesungen oder wo gesiegt wird, wird gesungen. In Fußballstadien erleben wir das immer wieder. Dort bricht der Jubel aus. Und es stimmt nicht, dass in der Offenbarung nur schwarz und weiß gemalt wird. Es gibt auch goldene Lieder. Himmlische Evergreens werden gesungen. Hymnen, Lobpreis pur durchzieht die ganze Offenbarung. Und im Kapitel 19 beginnt wieder alles im Himmel. Danach hörte ich im Himmel. Vielleicht ist es auf der Erde noch nicht ganz so weit, dass dort der große Jubel ausbricht, denn da herrschen noch schlimme Szenen. Aber im Himmel, dort ist der Jubel groß. Die Ehre Gottes wird gerühmt. Viermal erklingt in dem Anfangstext von Kapitel 19 das Halleluja. Ein hebräischer Ausruf des Jubels, preist, lobt Gott. Ich weiß nicht, ob Bibelleser das jetzt so schnell abrufen können aus ihrem Gedächtnis, aber wisst ihr, wie die Psalmen enden? Psalm 150, Vers 6. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Das ist das letzte Wort von den 150 Psalmen, das Halleluja. Und jetzt dürft ihr dreimal, meinetwegen auch viermal raten, wann dieses Halleluja in der Bibel wieder auftaucht. Wir finden es dann nicht mehr, weder bei den Propheten noch in den neutestamentlichen Schriften. Erst hier in Kapitel 19 kommt wieder das Halleluja. Preist und lobt Gott. Es erklingt wieder zur Siegesfeier, das Halleluja. Was die Menschen beim Einzug Jesu in Jerusalem riefen, war ja nicht das Halleluja, sondern das Hosianna. Und das bedeutet, hilf doch. Ja, und nun hat Jesus seinem Volk und seiner Gemeinde geholfen. Er hat sie durchgebracht. Er ist der Sieger. Und deshalb das Halleluja. Das erste Halleluja bringt das Heil und die Herrlichkeit Gottes zum Ausdruck. Gott ist also, ja, oder Gott kommt ans Ziel. Babylon, diese widergöttliche Kraft und Macht, ist ein für alle Mal gerichtet. Es ist im Grunde das Halleluja über Gott, dem Endsieger der Geschichte. Und da kann man nur noch Gott die Ehre geben. Das zweite Halleluja ist, wenn man so will, ein Triumphgesang über das Böse. Nicht, dass man sich schadenfroh die Hände reibt, aber dass man endlich weiß, all das Böse, all die Ungerechtigkeit wird einmal ein Ende haben. Und liebe Brüder und Schwestern, wie viele Menschen leiden unter dieser Ungerechtigkeit, unter dem Bösen in dieser Welt? Wie viele Glaubensgeschwister auf dieser Welt werden um Jesu Namen verfolgt? Wie werden sie sich danach sehnen, dass endlich einmal Gerechtigkeit aufgerichtet wird und das Böse vernichtet wird? Gott zieht sein Urteil über das Böse nicht zurück. Das Böse muss dieses Urteil empfangen. Und das dritte Halleluja wird gesungen von 24 Ältesten und vier Lebewesen, so wird es uns gesagt. Hier werden sie das letzte Mal genannt, die 24 Ältesten. Ich sehe sie immer in der Offenbarung als Vertreter des Alten und des Neuen Bundes. 12 Stämme Israels, Gottes Volk, 12 Apostel, die Gemeinde des Neuen Bundes. Und sie zusammen mit Lebewesen vor dem Thron Gottes bringen also Gott Anbetung und Lob. Sie fielen nieder und beteten Gott an. Das ist im Grunde das, was Gott von uns Menschen will. Im Griechischen steht hier das Wort Proskynese. Und der Orientale weiß damit etwas anzufangen. Proskynese, Anbetung heißt niederfallen. Er wirft sich in den Staub vor seinem Herrscher. Und das heißt, du kannst jetzt deinen Fuß auf meinen Nacken setzen. Ich stehe dir zur Verfügung. Du kannst mit mir machen, was du willst. Du bist der absolute Herr. Das meint im Grunde dieses Wort anbeten. Anbetung ist die ganze Unterwerfung unter Gott, was er tut. Ich erkenne seine Herrschaft an. Gott, du kannst mit mir machen, was du willst. Setz deinen Fuß auf mein Leben. Ich gehöre dir. Und wisst ihr, wer so vor Gott liegt, wirklich am Boden und auf dem Boden sich ausstreckt vor Gott, der kann gar nicht mehr tiefer. Aber er ist dennoch in Gottes Hand. Es kann ihn nichts anderes mehr beherrschen als allein Gott, weil er das anerkennt. Also Anbetung ist nicht nur ein gewisser Musikstil, sondern Anbetung ist eine Lebenshaltung. Eine Lebenshaltung unter der Herrschaft Gottes. Da erkennen Menschen Gott als ihren absoluten Herrn an. Das war ja damals zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, gar nicht so einfach. Der absolute Herr, das war der Kaiser in Rom. Den mussten die Leute anerkennen. Und dann kommen Christen und sagen, wir beten nur Gott an. Er ist unser Herr und König. Und das vierte Halleluja, das hier erklingt, ist die Ankündigung der Hochzeit des Lammes. Denn jetzt ist die Hochzeit des Lammes gekommen und seine Braut hat sich dafür schön gemacht. Bei dem Bild der Hochzeit geht es nicht um die eheliche Vereinigung, das ist nicht der Vergleichspunkt. Das hat man hier ganz streng vermieden. Warum? Weil es damals in den heidnischen Religionen um heilige Hochzeiten ging. Und dort herrschte oft ein sehr wildes, erotisches Treiben. Und deshalb ist das nicht der Vergleichspunkt, die Vereinigung, sondern der Vergleichspunkt ist die große Freude. Jesus selber spricht von sich als den Bräutigam. Ja, und was wünscht man sich mehr in den Jahren von Verliebtsein, Braut und Bräutigam? Man möchte dann endlich zusammenkommen. Das ist die große Freude, Gemeinde als Braut. In unserer Kirche in Thurm, wo ich dazugehöre, wo ich herkomme, da steht genau dieses Wort über dem Altar. Selig sind, die berufen sind zur Hochzeit des Lammes. Denen wird gratuliert. Ja, man kann der Gemeinde Jesu gratulieren. Dir und mir als Kind Gottes, als Christ, dass du daran teil hast, an diesem großen Hochzeitsfest. Selig sind, die zur Hochzeit oder glücklich, die zur Hochzeit des Lammes eingeladen sind. Das sind Gottes zuverlässige Worte. Die Gemeinde Jesu ist ja beides. Die Gemeinde ist Braut und Hochzeitsgast zugleich. Man spricht hier von einem beweglichen Bild. Also wenn es um die Gemeinde geht, kann sie als Braut dargestellt werden und sie ist zugleich auch Hochzeitsgast. Aber ob Braut oder Gäste, sie sind verbunden mit der Freude. Ich denke, so wie sich Braut und Bräutigam am Hochzeitstag freuen, so freuen sich die Gäste, dass sie mitfahren können. In der Regel ist es so. Und man nimmt da gern daran teil. Ein gewaltiger Vergleich für die Zukunft Gottes. Hochzeit, wohlgemerkt, keine Trauerfeier, sondern eine Traufeier. Und da gibt es unendlich viel zu singen und zu feiern. Und ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen. Ich weiß nicht, welche gewaltigen Feste ihr schon erlebt habt, wo ihr mitgefeiert habt. Das kann ganz toll sein. Aber an dieses Fest wird kein Fest der Welt herankommen. Weil es etwas ist, was wir uns momentan überhaupt nicht vorstellen können. Aber eins finde ich schön, dass wir jetzt als Gemeinde Jesu, auch wenn man vielleicht vom Klima her, von den Temperaturen in einer Kirche nicht ganz so zum Feiern zumute ist. Nur mal nebenbei, vor einem Jahr, wo ich hier stand, war es noch kälter. Aber was wir dort erleben werden, oder jetzt schon als Gemeinde auch, wir dürfen miteinander singen, beten und feiern. Wir benutzen zum Beispiel das Wort, wenn wir sagen, wir feiern miteinander das Abendmahl. Es passiert nicht viel. Es ist eine winzige Hostie, es ist ein Schluck Wein. Und doch ist es Vorgeschmack dessen, was uns einmal in der Herrlichkeit erwartet. Ganz bei Jesus sein. Ihm von Herzen dankbar sein können, dass er uns erwählt hat. Ja, es sind die, die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Sie werden dann dabei sein. Und deshalb ist es immer eine Frage an einen jeden persönlich, ob er diese Gewissheit hat. Sein Leben ist rein gemacht durch das Blut Jesu. Ja, das sind diese Finalgesänge. Der Finalkampf wird uns auch beschrieben. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das in Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgten die Heere im Himmel auf weißen Pferden, angetan mit weißer, reiner Seide. Und aus seinem Munde ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stab. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Johannes sieht also den Himmel offen. Die unsichtbare Welt Gottes, die uns immer umgibt, auch hat sich geöffnet. Und die Menschheit, die von jeher einen Beweis für die Existenz Gottes wollte, die bekommt ihn jetzt. Jetzt werden sie ihn sehen. Doch der Anblick dürfte auch viele Menschen erschrecken, weil sie jetzt spätestens an diesem Zeitpunkt erkennen, diesen Gott, den wir geleugnet haben, den wir einfach abgetan haben, der existiert wirklich. Und da sieht Johannes den Herrn Jesus auf einem weißen Pferd sitzen. Auf einem weißen Pferd zogen römische Feldherren nach einer gewonnenen Schlacht in Rom ein. Nach einer gewonnenen Schlacht. Die Schlacht von Offenbarung 19 steht noch bevor, aber der Sieger zieht bereits ein auf einem weißen Pferd. Hier wird eine Szene geschildert, die noch aussteht, aber die schon geschehen ist. Und das zeigt, das wird wirklich so sein. Das ist so ein Stück der Stil der prophetischen Sprache. Dass Dinge, die eigentlich noch in der Zukunft liegen, in der Gegenwart schon formuliert sind und damit eine Gewissheit geschaffen wird, das, was noch aussteht, wird genauso kommen. Ein römischer Feldherr bekam dann für jedes unterworfene Land zusätzliche Ehrennamen. Also wenn er für Rom das Imperium erweitert hat und hat wieder ein Stück Land erobert, bekam er einen neuen Ehrennamen. Auch Christus trägt hier Ehrennamen. Treu und wahrhaftig wird er genannt. Der Kämpfer der Gerechtigkeit. Er bringt also der Welt die ersehnte Gerechtigkeit, die wir hier nie finden werden. Es wird auf dieser Welt nie gerecht zugehen. Damit müssen wir leben. Aber wenn er kommt, wird alles gerecht und alles zurechtgerückt werden. Und dort, wo über seinen Schenkeln das Gewand fällt, steht für alle sichtbar König der Könige, Herr aller Herren. Ja, hier kommt wirklich die höchste Autorität persönlich. Und er hat einen weiteren Namen, das Wort Gottes. Er ist das lebendige Wort Gottes. Das Wort Wort, Fleisch. Es ist das Wort, das die Menschheit ablehnte. Es ist der, der in sein Eigentum kam und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wer ihn aber aufnahm, der durfte sich mit Recht und darf sich mit Recht Gottes Kind nennen. Und nun kommt er als Richter, damit er nicht als Lügner dasteht. Nicht als einer, der mit leeren Worten gedroht, gewarnt hat, gepredigt hat. Jetzt kommt er zum Gericht. Das sind ja so die Themen vor der Adventszeit, also die letzten Sonntage im Kirchenjahr, weisen uns immer in diese Richtung, Jesus der Richter. der Blick auf den Reiter gelenkt. Wohlgemerkt, es ist der einmal auf einem Esel einzog. Aber das Reittier hat er gewechselt. Die Person ist die gleiche geblieben. Aber nun ausgestattet mit einer gewaltigen Machtfülle. Und eigenartig ist auch sein Gewand. Sein Mantel ist voller Blut. Er heißt das Wort Gottes. Es ist kein Festgewand. Im krassen Gegensatz zu seinem Gefolge, von denen heißt es, bekleidet mit weißem und reinem Leinwand, trägt der König selber ein Gewand voller Blut. Passt das hierher? Kann man so Hochzeit feiern? Mit einem Gewand mit Blut getränkt? Ob Jesus an dieser Stelle ganz bewusst dieses Gewand gewählt hat? Er zeigt noch einmal aller Welt, dieses Blut hätte euch retten können, bewahren können vor dem letzten Gericht, aber ihr habt es ja nicht gewollt. Ihr habt es abgelehnt. Das Beweisstück für euren Tod. Es hätte euch das Leben schenken können, aber ihr wolltet es nicht. Das ist vielleicht für mich noch einmal das Bild, warum hier Jesus in diesem Gewand voller Blut sich repräsentiert. Und dann beschreiben drei Symbole sein Handeln. Da ist einmal die Waffe, das Schwert. Das ist diese Angriffswaffe. Der König hält es nicht in seiner Hand. Das Schwert kommt aus seinem Mund. Nichts anderes als sein Wort wird den Sieg am Ende herbeiführen. Ich weiß nicht, ob man sich dann große Schlachten überhaupt ausmalen muss. Oder ob nicht der sagt, das und das soll geschehen, auch am Ende so diesen Krieg gewinnt. Aber was ist das denn für ein Wort? Es ist das lebensschaffende Wort. Und Gott sprach. Es ist das heilende, das rettende Wort. Dir sind deine Sünden vergeben. Es ist das einladende Wort. Glücklich, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und es ist am Ende das richtende Wort. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens gefunden wurde, der wurde in den Feuersee geworfen. Auch hier noch einmal die Anmerkung, es ist von äußerster Wichtigkeit, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Und alle werden dort hineingetragen oder eingeschrieben, die Jesus als ihren Herrn und Heiland angenommen haben. Und ihr Lieben, Mächtigeres als das Wort gibt es nichts. Und anderes ist auch nicht nötig. Wir brauchen nichts anderes als das zuverlässige Wort Gottes. Das Wort Gottes, das wahrhaftig ist. Die zweite Waffe ist der eiserne Stab. Der Herrscher kämpft mit eisernem Stab. Dieses Bild kommt aus Psalm 2. Und dort heißt es, du sollst die Heidenvölker mit eisernem Zepter schlagen. Wenn man es einmal gegenüberstellt, hier ist der eiserne Stab. Es ist nicht mehr der Hirtenstab, der die Schafe zusammenhält, der sie führt und leitet. Hier geht es nur noch um das Gericht. Die Weinpresse, die mit benannt wird. Er verstreckt den furchtbaren Zorn des allmächtigen Gottes und wird die Völker wie reife Trauben in der Kälte zertreten. Die Weinpresse ist immer in der Bibel ein Gerichtsbild. Und all die drei Bilder stammen aus dem Alten Testament. Und damit wird deutlich, im Neuen Testament erfüllt sich all das, was im Alten Testament vorausgesagt wurde. Man könnte auch sagen, in Jesus, im Messias, sind alle Gottesverheißungen Ja und Amen. Er ist die Bestätigung all dessen, was Gott je der Menschheit versprochen hat. In Jesus erfüllt es sich. Und das Dritte, der Finalsieg. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit großer Stimme allen Vögeln zu, die hoch am Himmel fliegen. Kommt, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, dass ihr esst das Fleisch der Könige und der Hauptleute und das Fleisch der Starken und der Pferde und derer, die darauf sitzen und das Fleisch aller Freien und Sklaven, der Kleinen und der Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Krieg zu führen mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer. Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erschlagen mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen ging, der auf dem Pferd saß. Und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Das Böse hat sich für die Endrunde qualifiziert. Aber da muss man nicht dabei sein. Zu dieser Endrunde muss man sich nicht qualifizieren. Die kann man getrost verpassen. In der Gestalt der großen Hure und des Antichristus mit seinem Gefolge steht Christus gegenüber. Es scheint mir gar keine Schlacht im eigentlichen Sinne zu geben. Zumindest wird sie nicht beschrieben. Aber eins passiert, es wird der führende Kopf zuerst vernichtet. Der Antichrist, der Lügenprophet. Hier heißt es im Grunde, er wurde nur ergriffen. Also es ist für Christus etwas Leichtes, seine Gegner schachmatt zu setzen. Ergriffen, in den Feuersee geworfen. Auch hier braucht man sich nicht auszumalen, wie das dann am Ende sein wird. Es wird nur schrecklich sein, für immer und ewig von Gott getrennt leben zu müssen. Man ist ja nicht tot. Man lebt ja weiter, man muss weiterleben. Auch wenn man es vielleicht gar nicht mehr möchte. Und der Rest, so heißt es, wird umgebracht durch das Schwert, das aus dem Mund des Reiters kommt. Und dann lädt der Engel die Vögel zu einem Festmahl ein. Es ist für mich ein grausiges Gegenbild zum Hochzeitsmahl. Da sitzen Menschen an der Hochzeitstafel, sind ganz fröhlich, feiern, haben auch einen Grund dazu. Und dann sind die, die draußen sind, ein Leichenschmaus. Ein Leichenschmaus für die Vögel. Ein grausames Schlachtfest. Wie man sich das im Einzelnen vorzustellen hat, wird hier nicht näher beschrieben. Nur dieser Gegensatz wird von Johannes herausgestellt, was er in diesen Bildern sieht. Am Ende ist der Krieg schon verloren, noch ehe ein Schwert zum Klingen kommt, noch ehe ein Schuss fällt. Jesus kann mit einem Wort alle außer Gefecht setzen. Und dann sind die Aasgeier schon eingeladen, weil die Niederlage unausweichlich ist. Die Tafel ist gedeckt. Diese beiden führenden Köpfe finden also ihr Ende im Feuersee. Das ist eben ein Bild für das, was Menschen dann erleiden müssen. Der Jude verband mit dem Feuersee die Gehenna. Und dieses Bild von der Gehenna, von dem Feuersee, hängt damit zusammen, dass es in Jerusalem außerhalb der Mauer ein Gebiet gab, eine Müllhalde, wo dort der Müll verbrannt wurde. Und dieses Bild taucht dahinter auf, dass sozusagen die Gegner Gottes auf den Müll geworfen werden, an einen Ort fern von Gott. Das ist also ein Stück dieses Bild. Und damit wird auch deutlich, nichts und niemand bleibt, die sich gegen Gott gestellt haben. Das wahrhaftige und gerechte Gericht ist vollzogen, alles Böse wird vollständig ausgelöscht. Nun könnte man ja denken, na, das könnte doch nun endlich mal losgehen. Wie viel Böses gibt es in dieser Welt? Wie viel Ungerechtigkeit? Und man muss doch gar nicht erst in die Welt schauen. Wenn ihr Mut habt, dann schaut einfach mal in euer eigenes Herz. Dann überlegt mal, was in euch selber steckt. Und wenn ich da in mich selber hineinschaue, dann bin ich manchmal erschrocken. Da ist nicht nur der nette und liebe Klaus. Da sind manche Gedanken, derer ich mich schämen muss. Da ist manches an übler Nachrede da, wo ich mich nur entschuldigen kann. Also ich will damit nur sagen, wir sollten bitte nicht sofort bei denen sein, die so böse sind und so ungerecht. Ich muss selber an mein eigenes Herz denken, was da an Gedanken da ist. Und deshalb bleibt auch mir bei all dem, was am Ende an Gericht geschieht, die einzige Hoffnung, ich will meine Hoffnung einzig und allein auf die Gnade dessen setzen, der hier als Sieger kommt. Nur da habe ich im Grunde eine Chance, in diesem letzten Gericht zu bestehen. Ja, es braucht keine Schlacht mehr, weil es seit Karfreitag keine Gegner mehr gibt. Und deshalb sind wir eingeladen, und diese Einladung möchte ich ganz bewusst noch einmal aussprechen, eingeladen zu diesem Jesus, der sich für uns hat kreuzigen lassen. Dort ist das Urteil vollstreckt. Und wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann ist das Rettungswerk geschehen. Und ich kann mich darauf berufen, ich kann mich darauf einlassen. Auf die endgültige Durchsetzung des Sieges müssen wir warten. Aber du darfst den Sieg Jesu, denke ich, in deinem eigenen Leben erfahren. Auch über alle Sünde, über alle Schuld in deinem Leben. Und bis dahin, bis wirklich dieser letzte Sieg voller Jubel und Freude gefeiert wird, lasst uns einfach treu Jesus nachfolgen. Ihn anbeten unter allen Umständen, was immer in deinem Leben geschehen mag, was um uns her geschieht. Wir wissen, dass einer seinen Fuß auf uns gesetzt hat. Ja, nicht nur unseren Fuß, nicht nur seinen Fuß, sondern auch seine Hand über uns hält, der uns bewahrt und beschützt. Und deshalb wünsche ich uns allen miteinander eine ganz fröhliche Hoffnung. Nicht nur jetzt auf die bevorstehende Adventszeit, sondern sie weist uns ja darauf hin, dass Jesus wiederkommt. Lasst uns Menschen sein, Christenmenschen, die sich von Herzen freuen, dass Jesus wiederkommt und dass das, was er gesprochen hat, wirklich wahrhaftige Worte sind, verlässliche Worte, auf die wir uns weit mehr verlassen können, als auf alle politischen Reden, die wir je hören und was uns an Versprechungen da gemacht wird. Einer hält sein Wort, und das ist Jesus, unser Herr und Heiland. Er ist der große Sieger, ihm wollen wir vertrauen. Ich möchte mit euch beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du deiner Gemeinde immer wieder diese Bilder der Hoffnung, diese Worte der Hoffnung schenkst. Und das sind nicht nur Illusionen, das sind nicht nur fromme Wünsche, sondern das ist das, was du einmal herbeiführen wirst, weil du dazu in der Lage bist und die Macht hast. Danke, dass wir jetzt schon glauben können, dass dir wirklich alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Auch wenn es auf der Erde oft noch eine verdeckte Macht ist, so wissen wir, dass du am Werk bist und dass du alles nach deinem Plan vollenden wirst. Wir wollen dir Danke sagen für diese große Hoffnung, mit dir einmal dieses Fest feiern zu können, dass du uns erwartest und dass wir uns freuen dürfen auf die Vereinigung mit dir, für immer bei dir zu sein. Herr, das übersteigt unsere Vorstellungskraft, aber es wird einfach wunderschön sein, dass wir dann bei dir sein können. Danke, dass du uns an die Hand